Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ärzte der Zukunft, dem Podcast für angehende Mediziner auf der Suche nach ihrer Facharztrichtung. Mein Name ist Maximilian Knof und heute habe ich das Privileg, mit Professor Dr. Glenn Christiansen zu sprechen. Professor Christiansen ist Facharzt für Pathologie. Sein Studium absolvierte er an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg sowie an der Freien Universität in Berlin. Anschließend verbrachte er immer wieder Zeit im Ausland, wie beispielsweise in Amerika an dem Johns Hopkins Hospital. Nach 5 Jahren als leitender Arzt in der Schweiz ist Professor Christiansen seit 2011 Chefarzt der Pathologie in Bonn. Professor Dr. Christiansen, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und freue mich sehr, mehr von Ihnen und der Pathologie kennenzulernen. Und ich würde Sie anfangs gerne fragen, wie Sie eigentlich zur Medizin gekommen sind.
Ja, ich war als Schüler immer sehr naturwissenschaftlich orientiert, hatte Chemie als Hobby und Chemie und Mathe als Leistungskurs und war so ein bisschen, heute würde man sagen, so nerdig unterwegs. Und am Ende der Schule nach dem Abi habe ich mich dann auch gefragt, ja, was willst du denn jetzt eigentlich machen? Studierst du Chemie, wie du es lange gedacht hattest, oder vielleicht doch Philosophie? Und ich war relativ verunsichert, wie das in dem Alter von 19 ja auch häufig der Fall ist. Und dann dachte ich mir, okay, was beschäftigt sich mit dem Menschen, ist naturwissenschaftlich orientiert und lässt dir sehr viele Freiräume. Und so kam ich einfach auf Medizin. Habe mich beworben und habe einen Platz bekommen.
Und Sie sind ja einer von ca. 1.800 beruflich tätigen Pathologen.
Das ist richtig, ja.
Wieso haben Sie sich ausgerechnet für diese Fachrichtung entschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich auch keine Entscheidung, die man jetzt zu Beginn des Studiums fällt, wo man ja in der Regel noch gar nicht weiß, was das eigentlich für ein Fach ist. Das kam tatsächlich im Laufe des Studiums durch meine erste Formulatur. In Kiel war das damals und ich fand diesen Monat in der Pathologie, wir haben jeden Tag 1 bis 2 Obduktionen gehabt und haben total spannende Fälle gehabt, die mich auch sehr beeindruckt haben. Also ein 40-jähriger Patient, der immer kerngesund war, nie zum Arzt gegangen ist und auf einmal ging es dem da mal nicht gut und der ging zum Arzt, hatte eine akute Leukämie und hat dann gleich die Ersttherapie irgendwie nicht gut vertragen. Das sind so Bilder, die man nicht vergisst mit der riesengroßen Milz und dem relativ hellen Knochenmark. Und dieses Anschauliche, dieses irgendwie auch detektivische Unterwegssein hat mich damals irgendwie sehr für dieses Fach eingenommen. Und ich habe dann auch im weiteren Verlauf des klinischen Studiums Pathologie immer ein bisschen intensiver gelesen, so begleitend zur inneren Medizin. Also innere Medizin ist ja eigentlich 80% Pathologie, Pathophysiologie plus Pharmakologie, ohne die Kollegen jetzt abwerten zu wollen. Aber ich glaube, es hilft einem sehr, wenn man da in diesen Fächern relativ viel lernt. Und ja, natürlich wechselt dann auch der Wille hin und her. Zwischendrin wollte ich mal Internist werden, ganz am Ende dann auch Pädiater oder gar Psychiater. Und dann war dann am Ende des Studiums die Frage relativ offen, was ich eigentlich werden wollte. Und dann gab es eine Stelle in der Pathologie, die neu ausgeschrieben war. Und dann dachte ich mir, ach was, fängst du mal an mit Pathologie, das ist was Solides. Und wolltest du ja auch jahrelang machen. Und so fing ich dann eben an, als AIP, Arzt im Praktikum, das gab es damals noch, ja, 1,5 Jahre.
Nach dem praktischen Jahr, wohlbemerkt.
Nach dem praktischen Jahr nochmal sozusagen 1,5 Jahre bis zur Vollapprobation, also halbes Gehalt für die volle Arbeit, heute glaube ich undenkbar. Aber das war eben so. Und das war im Klinikum Benjamin Franklin bei Professor Stein in Berlin. Und ja, anschließend konnte ich leider auch nicht gleich übernommen werden als Assistenzarzt, weil es keine Stellen gab. Und dann habe ich dann den Standort gewechselt und bin an die Charité gekommen, wo ich dann eine Assistentenstelle bekam. Und da blieb ich dann erstmal bei. Und diese Frage, was willst du eigentlich werden? Ja, das hat sich dann irgendwann gar nicht mehr so gestellt. Irgendwann stellt man fest, dass das, was man macht, einem Spaß macht und dass es einen befriedigt und dass es einem die Neugier immer mehr vermehrt und irgendwann stellt sich die Frage da nicht mehr und dann ist man da so bei. Ja, also es gibt ja so einen Spruch unter Pathologen, Pathologe wird man nicht, Pathologe bleibt man, indem man damit mal anfängt und dann nicht mehr rauskommt. Aber in einem positiven Sinne, sage ich mal.
Das hatten Sie, glaube ich, auch in Ihrer Vorlesung gesagt, in Ihrer ersten. Dazu muss ich anmerken, dass ich im ersten klinischen Semester ja hier in Bonn bin und auch Pathologie gerade als Fach habe. Und in Vorbereitung darauf habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt nach gewissen Definitionen von der Pathologie. Und eine steht im Vorlesungsskript und die wollte ich einfach mal vorlesen.
Ja.
Das Fach Pathologie steht als klinisch-theoretisches Fach zwischen klinischer Medizin, deren Therapieentscheidung sie durch ihre Diagnosen aktiv lenkt, und der Grundlagenforschung der reinen Naturwissenschaften. Und im Anhang daran würde ich Sie gerne fragen, womit sich Ihre Fachrichtung eigentlich genau auseinandersetzt.
Ja, genau mit dem, was Sie vorgelesen haben. Wir machen schwerpunktmäßig in der Krankenversorgung Diagnostik, Gewebe- und zellbasierte Diagnostik, damit eben Krankheiten genau klassifiziert werden können und die Patienten therapiert werden können. Und viele dieser Erkrankungen, nicht alle, aber doch sehr viele, drehen sich am Ende um Krebs, also neoplastische Erkrankungen des Menschen. Und man kann fast schon sagen, dass der moderne Pathologe so etwas wie ein diagnostischer Onkologe ist, weil sich doch der Schwerpunkt unserer Forschung in den allermeisten akademischen Pathologien um irgendeine Form einer Tumorerkrankung dreht.
War das schon immer so?
Früher war das Bild des Pathologen etwas anders. Wir hatten früher, das heißt also bis vor 40 Jahren etwa, war die Obduktionspathologie ganz im Vordergrund. Da ging es allgemeiner gesprochen um Qualitätskontrolle in der Medizin. Der Patient ist verstorben, er wurde obduziert und dann guckte man, was denn da am Ende todesursächlich war und wie die Erkrankung sich an den Organen manifestiert hat. Und diese Obduktionspathologie hat natürlich die moderne Medizin auch enorm vorangebracht, muss man sagen. Mit den Entwicklungen der Bildgebung, wo man auch am Lebenden bereits sehr viele und tiefe Einblicke im wahrsten Sinne des Wortes in den Körper nehmen kann, ist das Interesse aber doch etwas zurückgegangen. Und natürlich ist auch unser laborchemisches Verständnis von Erkrankungen mit den 1000 Parametern, die man da jetzt schon im peripheren Blut bestimmen kann, ein anderes als noch vor 50 Jahren. Ja, also wir hatten hier im Haus 1969 noch 900 Obduktionen im Jahr und jetzt sind wir so relativ stabil bei irgendwas zwischen 50 und 70 im Jahr. Also das zeigt schon, dass dieser Bereich der Pathologie deutlich zurückgegangen ist. Und wir haben dafür eine Zunahme von Biopsien, also Sachen, die einem Lebenden entnommen wurden, oder Operationspräparaten, die wir begutachten, um eben die definitive Diagnose zu stellen, damit der Patient therapiert werden kann. Und da sind wir jetzt, vor 40 Jahren hatten wir da irgendwie 9.000 bis 10.000 Fälle maximal. Und jetzt sind wir bei knapp 40.000 Fällen im Jahr.
Wie genau ist der Facharzt der Pathologie aufgebaut, oder worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist
die Fortbildung zum Facharzt.
Genau, die Fortbildung zum Facharzt. Was unterscheidet ein Assistenzarzt oder Assistenzärztin im ersten Jahr im Facharzt der Pathologie und im letzten Jahr beispielsweise?
Ja, Sie lernen während dieser insgesamt 6-jährigen Facharztausbildung, die auch auf 5 Jahre verkürzt werden kann, wenn Sie ein Jahr Klinik nachweisen können in einem der qualifizierten Fächer. Also nicht jedes Fach ist jetzt gut komplementär zur Pathologie, aber die meisten in der somatischen Medizin, also innere Medizin oder Chirurgie, passen natürlich sehr gut. Sie lernen in diesen 6 Jahren das Handling von Geweben, das heißt, Sie lernen Operationspräparate begutachten, einmal mit bloßem Auge, makroskopisch, wie wir sagen, dann das Präparieren für die mikroskopische Begutachtung und natürlich auch die mikroskopische Begutachtung selber. Und das ist eine Menge Wissensstoff, ja, wenn Sie von allen Organen alle Krankheiten so im Groben und Ganzen doch kennen sollten. Da braucht man dann schon auch 5 oder 6 Jahre. Und in der Anfangszeit sind die Assistenzärztinnen und Ärzte mit Obduktionen beschäftigt. Obduktionen sind ja auch nochmal eine sehr gute Möglichkeit, die Anatomie des Menschen mit ihrer ganzen Topografie auch noch zu wiederholen, dass man eben sieht, welches Organ liegt nah bei welchem anderen und welche Konsequenzen kann das medizinisch haben. Dann die, wie gesagt, Zuschnitttätigkeit, die Vorbereitung für das Mikroskopieren, dann das Mikroskopieren selber, die Befundabfassung. Und da haben wir in der Pathologie die Besonderheit, dass man ja erst als Facharzt eigenverantwortlich Diagnosen stellen darf. Und bis dahin arbeitet
arbeitet man ganz streng supervidiert durch einen Facharzt, Oberarzt oder durch mich, den Chefarzt. Und ist dann also sehr lange gewissermaßen Novize, sage ich mal, bis man eigenständig arbeiten darf. Und das führt auch zu einer sehr intensiven Schüler-Lehrer-Beziehung in dieser Zeit. Also dass die Assistenzärzte nicht nur bei einem, aber bei mehreren Oberärzten im Laufe der Jahre ihre Fälle abgeben, wie man es nennt. Ja, die kommen mit ihren mikroskopischen Fällen an, die sie sich angesehen haben. Diese Objektträgermappen haben sie sich angesehen, haben die klinischen Daten vielleicht vervollständigt und besprechen dann den Fall mit dem Facharzt. Und dann wird jedes einzelne Präparat noch einmal gemeinsam mikroskopiert. Der Assistent, die Assistentin nennt die Diagnosevorschläge und der Oberarzt nickt das ab oder korrigiert und ergänzt das. Und so wird dann gemeinsam am Ende die abschließende Diagnose für diesen Fall formuliert. Und das machen die tatsächlich quasi die ganze Facharztausbildungszeit so in diesem Duktus. Und was am Ende der Facharztausbildung nochmal besonders wichtig wird, ist die Einarbeitung in der sogenannten Schnellschnittdiagnostik, wo es darum geht, intraoperativ bereits eine Aussage über die Dignität oder den Schnittrandstatus eines Operationspräparates zu machen. Und wie der Name schon sagt, das muss schnell gehen. Ja, der Patient liegt in Narkose, der Chirurg hat, die Chirurgin hat ein Gewebsstückchen entnommen und möchte jetzt beispielsweise wissen, ist das jetzt Brustkrebs oder ist das hier irgendwie eine chronische Entzündung? Und dann wird das Gewebestück von uns mit dem Messer erstmal in Scheiben zerschnitten, lamelliert, wie wir sagen, angeguckt, vermessen. Dann wird eine repräsentative Scheibe mit einem Herdbefund gefroren, ein Gefrierschnitt angefertigt. Dieser wird auch wieder gefärbt. Das wird dann mit dem Mikroskop angesehen. Und da sollte die Bearbeitungszeit bei deutlich unter 20 Minuten liegen. Also es ist schon ein gewisser Druck da. Und es ist natürlich auch psychisch da so ein bisschen der heiße Stuhl, auf dem man sitzt, weil der Kliniker am anderen Ende eben wissen möchte, ja, ich will jetzt hier keine Beschreibung hören, ich will jetzt hören Krebs, ja oder nein. Ja, und dann muss man sich dann, wenn man das kann, festlegen. Und das erfordert natürlich eine gewisse Übung. Also die Auszubildenden haben neben den 15.000 Histologien, also Fällen, die sie mikroskopisch begutachtet haben müssen, auch 500 Gefrierschnitte oder Schnellschnitte in ihrer Ausbildung zu absolvieren. Wir haben hier relativ viele Schnellschnitte, also diese Zahlen erreicht man hier spielend.
Sie hatten vorhin die Mentorenrolle angesprochen. Und da wollte ich Sie mal fragen, dadurch, dass Sie jetzt natürlich selbst wahrscheinlich in der Rolle des Mentors sind mit Ihrer Position hier am UKB, wie wichtig oder ob Sie früher Mentoren hatten, die Ihnen besonders viel geholfen haben oder was für Ratschläge Sie von denen bekommen haben?
Ja, weites Feld. Also es gibt natürlich immer einzelne Kolleginnen und Kollegen, denen man besonders viel verdankt, weil man mit denen über Jahre hinweg in der Histologie gearbeitet hat während der Ausbildung. Barbara Fleige war eine Oberärztin in den ersten Jahren, von der ich sehr viel gelernt habe, weil sie auf eine sehr, sehr effiziente, sehr sachliche Weise Pathologie betrieben hat und durch ihre schnelle Form der Fallabnahme mir dann auch die für Wissenschaft letztendlich notwendigen zeitlichen Spielräume ermöglicht hat. Da bin ich also der Barbara sehr dankbar. Oder Birgit Rudolph, mit der ich jahrelang Prostatapathologie insbesondere gesehen habe an der Charité, verdanke ich da sehr viel, wie soll ich sagen, Auge für Details. Ja, das muss einen ja ein Erfahrener erstmal sehen, lehren und sagen, guck mal hier, da, die beiden Drüsen, die sehen doch anders aus als die anderen. Was ist anders? Sag doch mal. Ja, und dann, also wenn die Kollegen sich diese Zeit nehmen können, ist natürlich schön. Und also diese Zeit haben sich die Kollegen genommen. Und nicht zuletzt, gerade im Bereich der Mammadiagnostik, bin ich Hans Guski sehr dankbar, der jetzt bis letztes Jahr tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt 83, immer noch tätig war nach seiner Emeritierung und Berentung. Großer Obduktionspathologe, der aber eben auch einen Schwerpunkt in der Mammadiagnostik hat und der einen, wie soll ich sagen, sehr intuitiven Weg der Diagnosefindung hatte, mit vielem Hin und Her. Ja, das ist, wie Sie sagen, nee, warten Sie mal, was ist denn das? Haben Sie das auch gesehen? Wir wollen nochmal eine stärkeren Vergrößerung gucken. Ja, und am Ende hat man dann vielleicht genau das Gegenteil von dem mit dem Oberarzt entwickelt, was man selber zunächst vorgeschlagen hatte. Aber hey, es ist Ausbildung und neben einem sitzt einfach jemand, der hat dann 30 oder 40 Jahre Erfahrung am Mikroskop.
Wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, fällt einem auf, dass Sie sehr viel Zeit im Ausland verbracht haben. Und da wollte ich Sie fragen, wie Sie überhaupt dazu kamen, beispielsweise in der Schweiz zu arbeiten oder unter anderem auch am Johns Hopkins Hospital in Amerika.
Ja, ich denke, wenn man in der akademischen Welt unterwegs ist, sind Auslandsaufenthalte wirklich eine große Bereicherung für einen. Ja, also einmal fachlich, aber auch von der Persönlichkeitsbildung und sprachlich. Und das fing bei mir eigentlich an im PJ, dass ich ein PJ-Tertial in London verbracht habe. Chelsea and Westminster Hospital und in einem Melanoma Unit von Spiris Retzes. Und ich da sehr, sehr viele Patienten gesehen habe und natürlich auch diese üblichen Dinge, Patientenaufnahme, wie fasst man Entlassungsbriefe ab, wie schreibt man einen Report auf Englisch, da kennengelernt habe. Und dann später in der Pathologie war dann einfach mal die Idee, Johns Hopkins zu besuchen. Und wir hatten einmal einen Besuch erhalten einer Delegation aus Hopkins, die so ein mehrtägiges Symposium mit bespielt haben, die tolle Vorträge gehalten haben. Und mich hatte der Uropathologe aus Hopkins, Jonathan Epstein, extrem beeindruckt. Und da kam dann die Idee auf, hatte ich meinen Chef gefragt, naja, kann ich da nicht mal hin, so vielleicht für einen Monat oder zwei? Ich meinte, machen Sie gleich mal zwei. Ja, und dann war die Frage, wie kriegen wir das denn finanziert? Kriege ich da einen Zuschuss? Natürlich nicht. Fragen Sie die Deutsche Gesellschaft für Pathologie, ob es da Stipendien gibt. Und in der Tat gab es. Und dann habe ich mich dann beworben und bin dann mal für zwei Monate dahin gegangen. Und ja, da gab es sogar ein wissenschaftliches kleines Projekt, was ich bearbeitet habe. Aber der eigentliche Schwerpunkt war eben doch, ein anderes Medizinsystem mal aus innerer Anschauung zu sehen und zu sehen, wie dort gearbeitet wird. Und ich muss sagen, das war schon ein Eye-Opener, wie man auf Neudeutsch sagt, ja, dass die doch eine ganz andere Struktur haben, sehr viel mehr Kollegen haben, sehr viel mehr Pathologen haben, sehr viel mehr Austausch, sehr viel mehr Fortbildungen und insbesondere der Kollege, den ich da besucht habe, der am Tag irgendwie 30 bis 60 Konsilfälle mit seinem Team prozessiert hat, das war natürlich schon eine Arbeitstaktung, die ich so in der Form in Deutschland noch nicht kennengelernt hatte. Und das hat mir tatsächlich nochmal einen enormen Schub gegeben, muss ich sagen. Auch wenn es nur zwei Monate waren. Wenn man länger einen Forschungsaufenthalt plant, dann würde ich also nicht unter einem Jahr empfehlen oder besser zwei Jahre. Das machen ja sehr viele Kollegen und Kolleginnen, dass man da einfach mal für zwei Jahre nach Boston oder sonst wohin geht. Ja, und neben dem Sprachlichen, weil die Papers sind ja alle auf Englisch, das schreibt sich dann nach so einem Auslandsaufenthalt wesentlich flüssiger, weil man einfach die Sprache engrammiert und gelernt hat, bringt es einem natürlich auch für die Persönlichkeitsbildung etwas, dass man sich einfach in einem völlig anderen Umfeld, in einem anderen Land nochmal neu orientieren muss und klarkommen muss und neue Freunde findet. Also das fand ich immer sehr bereichernd. Und die Zeit in der Schweiz kam so, dass da war eine Professur ausgeschrieben. Parallel war auch eine Professur an der Charité ausgeschrieben. Ich habe mich auf beide beworben. Die Schweizer waren ein bisschen schneller. Der Ruf dann da. Und ich muss sagen, die waren so dermaßen großzügig bei den Verhandlungen, dass also alles, was ich mir wünschte, ich mir da quasi auf eine Liste aufschreiben konnte. Und ich hatte das dann meinem Chef ins B gezeigt, was da noch alles auf der Liste steht. Und er meinte, ach, das verdoppeln Sie mal, das ist ja viel zu wenig. Ja, Sie sind da so ein bescheidener Deutscher. Und das Angebot aus Berlin habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr ausverhandelt. Mir war im Vorfeld bedeutet worden, dass diese Professur mehr oder minder kostenneutral umgesetzt werden müsse. Und ich bekäme eine Professur an der Charité, das wäre doch schon was. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bist du 10 Jahre hier an der Charité, Zeit mal was anderes anzuschauen. Und so bin ich dann eben nach Zürich gekommen, an das Universitätsspital und habe dann da meine erste Professur, eine sogenannte Assistenzprofessur, war so in der Schweiz benannt, für molekulare Tumorpathologie begonnen und hatte dort eine wirklich sehr, sehr fruchtbare und tolle Zeit mit meinem neuen Chef Holger Moch, dem ich da auch sehr dankbar bin.
Würden Sie Studierenden empfehlen, bereits im Studium auch ins Ausland zu gehen, wie beispielsweise bei ihm im Rahmen des praktischen Jahres oder auch Formulaturen kann man ja auch im Ausland machen?
Unbedingt. Schauen Sie sich die Welt an. Also man hat nie wieder so viele Freiheitsgrade, ich sage mal völlig sanktionslos irgendwo hinzufahren und sich irgendwas anzugucken. Und wenn das blöd ist, hey, dann hat man mal vielleicht 2 Wochen oder 4 Wochen in den Sand gesetzt. Ja, aber man hat eben auch diese Erfahrung gemacht. Und von daher würde ich dazu dringend ermuntern und ermutigen, diese Schritte zu wagen. Und auch das PJ zu nutzen, um ja einfach mal sich die Welt anzuschauen.
Wie vereinbaren Sie Ihre Arbeit mit Ihrem Privatleben? Und worauf ich da wahrscheinlich so ein bisschen hinaus möchte, ist auch, wie die Work-Life-Balance generell in der Pathologie ist, weil sich ja das auch zwischen den unterschiedlichen Fachrichtungen durchaus unterscheiden kann.
Ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Wort Work-Life-Balance ein bisschen ein Problem.
Das verstehe ich.
Weil ich mir ja ein Leben und eine Arbeit ausgesucht habe, die mich befriedigt und die mir Spaß macht, und ich definiere mich ganz wesentlich über meine Arbeit. Man könnte also sagen, meine Arbeit ist mein Kernleben. Insofern sehe ich da keine Dichotomie. Und wissen Sie, wenn ich jetzt irgendwie Kohlebergwerker wäre, der seine Arbeitskraft für genau 8 Stunden am Tag verkauft, um dann sein eigentliches Leben als Gedichteschreiber oder so zu führen, dann würde ich diese Dichotomie verstehen. Aber das ist ja in diesem Fall nicht gegeben. Insofern habe ich damit ein Problem. Und ja, ich habe sogar Familie, eine Frau, die manchmal schon ein bisschen mehr von mir sehen wollen würde, und 3 Kinder, mit denen ich aber zumindest am Wochenende Zeit verbringen kann. Und die aber auch verstehen, dass der Papa eben so tickt, und das ist okay. Ja, also von daher, wie gesagt, Work-Life-Balance finde ich schwierig. Ich denke, ich kann das verstehen einerseits, ja, dass man irgendwo eine, ich sag mal, von Arbeit geschützte Freizeit sich wünscht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg vielleicht auch von Menschen, die irgendwie ihre Berufung noch nicht gefunden haben. Also so gesehen, ich lebe meinen Traum, und von daher stellt sich für mich die Frage nicht.
Weil Sie vorhin diese Schnellschnitte angesprochen hatten, ist mir nur spontan jetzt eingefallen, haben Sie dann auch, Sie werden dann ja auch in einer gewissen Weise Akutfälle haben, ne? Zum Beispiel im OP, wenn jetzt dringend die Diagnostik vom Gewebe erfolgen muss. Das heißt, Sie werden dann auch Nachtdienste und sowas hier haben.
Nein, nein, nein. Also die Pathologie wird eigentlich nur bei sogenannten Elektiveingriffen, die also geplant stattfinden, gebraucht. Und das ja operiert, elektiv wird ja während der regulären Tagesstunden, und das Institut ist von morgens um 8 bis abends um 7 auf. Und auf Wunsch auch länger. Also wenn jetzt die Chirurgen am Nachmittag sehen, wir fangen jetzt eine größere Bauch-OP an und wir werden jetzt eine ganze Kette von Gefrierschnittuntersuchungen brauchen, dann ist ja völlig klar, dass wir so lange für die Kollegen da sind, wie sie uns brauchen. Mhm. Und wenn das abends um 10:30 ist.
Von der Pathologie hört man ja immer viele Vorurteile.
Ja.
Wie, ich habe jetzt hier 2 Beispiele. In der Patho hat man ja nur was mit Toten zu tun, oder soziale Kompetenz braucht man in der Pathologie ja sowieso nicht. Und da wollte ich Sie fragen, was an diesen Vorurteilen dran ist und ob Sie uns über Missverständnisse aufklären könnten.
Ja, sehr gern. Also wie ich schon erläuterte mit den fallenden Sektionszahlen, ja, die Obduktion von Leichnamen und die Begutachtung von Leichnamen gehört mit zum Berufsbild, ist aber rein...
Nur noch 3% meinten Sie, meine ich.
Ja, wenn überhaupt nicht. Ja. Also vielleicht auch nur 1% unserer Zeit geht tatsächlich für die Begutachtung von Toten drauf. Und also die Hauptmasse unserer Arbeit ist ganz klar dem lebenden Patienten orientiert. Und die Patienten wissen das aber häufig gar nicht. Und das wird ihnen ja auch nicht kommuniziert, sondern dann heißt es, na ja, wir haben jetzt den Leberfleck mal rausgeschnitten, den schicken wir jetzt ein. Oder der geht ins Labor, und dann kommt er eine Woche später, der Bericht aus dem Labor ist da. Ja. Dass das Labor aber letztendlich aus lebenden und arbeitenden Menschen besteht, die sich sehr viele Gedanken machen und sich austauschen und viele Untersuchungsmethoden anwenden, um zu diesem Ergebnis zu finden, das ist den meisten Leuten nicht transparent. Wir sind da so ein bisschen eine Blackbox. Ja. Man schickt da was hin und man kriegt dann so einen Papierbefund zurück. Und das wird ja auch von den Medien sehr gepflegt. Also jeder Krimi hat irgendwie die Leiche, die zum Pathologen muss oder in der Pathologie liegt. Und das sind immer Rechtsmediziner. Also das ist eine völlig andere Baustelle. Und wir bekommen natürlich auch manchmal Bewerbungen von jungen Menschen, die sagen, ja, ich träumte schon ewig davon, Kriminalpathologe zu werden und würde bei Ihnen gerne ein Praktikum machen. kann man nur sagen, sorry, dieses Berufsbild gibt es am ehesten in der Rechtsmedizin. Bei uns sind sie da leider total falsch. Und wenn man den Leuten dann erläutert, was wir machen, dann sagen auch viele, naja, das ist ja ein sehr spezialisierter Bürojob, wenn man es mal abwertend bezeichnen möchte. Ja, man sitzt dann da in seinem Zimmerchen, hat bergeweise Bücher, bergeweise Arbeit und ein Mikroskop und einen Computer und arbeitet sich so durch die Fälle. Das ist nicht ganz so glamourös, wie das bei CSI oder so bei den Fernsehpathologen einem suggeriert wird. Zur sozialen Kompetenz würde ich jetzt teilweise bejahen. Es gibt sicherlich, früher gab es viele Kollegen, die auch in dieses Fach gegangen sind, weil sie vielleicht mit Menschen nicht so konnten oder mit Patienten nicht so umgehen wollten. Aber ganz ehrlich, wir müssen so viel kommunizieren unter uns Kollegen. Wir müssen mit den klinischen Kollegen kommunizieren. Wir sind eigentlich den ganzen Tag am Reden. Und ohne soziale Kompetenz funktioniert das nicht. Also zumindest nicht auf der Leitungsebene. Da sind sie ja nur am Kommunizieren eigentlich, schwerpunktmäßig. Und,
sprich, man hat einfach weniger Patientenkontakt, meinen Sie, aber durchaus die Kommunikation unterhalb der Pathologinnen und Pathologen ist.
Ja, und auch die Technicians, also unsere MTAs, unsere biologischen, chemisch-technischen Assistenten, Zytoassistenten. Also wir haben ja sehr, sehr viel Hilfspersonal. Ja, nicht ärztliches Personal, nicht wissenschaftliches Personal, mit denen wir sehr eng kommunizieren müssen, um erfolgreich zu arbeiten, ganz klar. Und und dann gibt es natürlich die vielen Ärzte und ganz selten einmal tatsächlich auch ein Patient, der sich in die Pathologie durchfragt und nochmal irgendwie seinen Tumor verhandeln möchte oder nachbefunden möchte oder irgend sowas. Aber das sind ganz seltene Ausnahmen, dass wir tatsächlich am Patienten arbeiten. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, das muss man sich schon klar machen, wenn man erwägt, in dieses Fach zu gehen, dass einem dieser Patientenkontakt hier nicht wichtig sein darf. Nicht? Also wenn einem das wichtig ist, dann ist man hier, glaube ich, falsch. Weil den wird man hier nicht bekommen und auch so diese, ich sag mal, Instant Gratification, ja, dass man einen glücklichen Patienten sieht, nachdem man ihm sagt, hören Sie zu, das Schlimmste ist überwunden, ab morgen können Sie entlassen werden oder sowas. Das haben wir hier nicht. Ja? Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, Sie sind Chirurg, Sie schienen ein Bein, zwei Wochen später geht er raus. Und dass sich hier ein Patient für seine richtige Gastritis-Diagnose bedankt hätte, das ist mir jetzt hier in 27 Jahren noch nicht passiert.
Okay, ich verstehe. Wenn ich mich bei Ihnen auf eine Facharztstelle bewerben würde, welche Qualitäten sollte ich für das Fach mitbringen?
Gut, wenn Sie sich auf eine Facharztstelle bewerben, müssten Sie Facharzt sein. Aber wenn Sie eine Ausbildung zum Facharzt anstreben, dann was sollten Sie haben? Sie sollten das Medizinstudium abgeschlossen haben. Sie sollten grundsätzlich naturwissenschaftlich geprägtes Mindset haben. Anatomie schadet nicht, hilft aber auch nicht. Also ich sage den Neulingen gerne, das ist schön, dass sie Medizin studiert haben. So richtig viel helfen wird ihnen das hier wahrscheinlich nicht, weil es ist in gewisser Hinsicht auch mit dem ganzen Zuschnitt ein Ausbildungsberuf. Nicht? Sie müssen über ein, zwei Jahre lernen, wie man die Präparate, die Organe behandelt, wie man sie dokumentiert, wie man sie schneidet, wie man sie inspiziert und richtig bewertet. Und auch am Mikroskop, natürlich hat man so ein bisschen Histologie in der Anatomie und ein bisschen Histopathologie in den Pathokursen, aber das ist ja alles extrem wenig. Und ich meine, jeder kann am Ende des Medizinstudiums, denke ich mal, egal wo, Stationsarbeit machen. Man weiß, wie man einen Patienten aufnimmt, man weiß, wie man einen Entlassungsbrief schreibt, man weiß, wie man Blutdruck misst und so weiter. Das hat man ja alles jahrelang geübt und gelernt. Aber in der Pathologie können Sie als Berufsanfänger am Anfang erstmal gar nichts. Also vermutlich könnten Sie noch nicht mal einen Blinddarm vernünftig befunden, dass der also lege artis korrekt rausgeht. Ja, insofern, wie gesagt, offenes Mindset, dann naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild, und aber das hat man ja als Mediziner in der Regel. Und vielleicht noch so ein bisschen Spaß am Detektivischen. Ja, und Sie sollten auch eine Neigung zur Autodidaktik haben. Also wie mir mal ein Kollege sagte, als ich meine allererste Stelle antrat, er begrüßte mich, wir trafen uns in der Bibliothek Und er meinte, ja, ich bin der Christoph. Das waren Rheinländer, ich bin der Christoph. Schön, dass du da bist. Von mir wirst du nichts lernen. Schau mal, hier sind deine Freunde, das sind die Bücher, mit denen musst du dich vertraut machen. Guten Start. Und ich dachte auch, was ist das für ein Arsch? Ein bisschen hat er aber recht, man muss relativ viel selber lesen lernen, diese Bilder auch irgendwo verinnerlichen. Und was man tatsächlich vorab, glaube ich, nicht einschätzen kann, also weder als derjenige, der jemanden einstellt, noch als die Person selber, ist diese Begabung, mit Bildern umzugehen. Die Begabung, Bilder schnell aufzufassen, mit anderen Bildern zu vergleichen und Mustererkennung zu betreiben, also humane Mustererkennung. Und diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ob das sowas wie visuelle Intelligenz ist oder so. Ich habe Leute gehabt, die waren wirklich hell im Kopf und schnell und nett und fleißig und die haben mir dann nach einem Jahr gesagt, Herr Professor, es tut mir leid, ich kann auch nach einem Jahr mit diesen Bildern, wenn ich das da so sehe, was die anderen da alle so beschreiben am Mikroskop, ich kann das alles nicht sehen, ich kann das nicht nachvollziehen, nicht so richtig. Ja, und dann muss man auch sagen, okay, dann sorry, ja, so viel Spaß du hier eigentlich auch scheinbar gehabt hast, das ist nicht das richtige Fach für dich.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil mir fällt gerade ein, dass es im Medizinertest eine Unterkategorie gibt, wo man ein Bild mit, also die Bilder sind relativ ähnlich und im Endeffekt muss man klitzekleine Unterschiede in den Bildern erkennen.
Die 13 Ps im Meer von Kuhs und so?
Das, ja, das ist tatsächlich was anderes. Das sind eher so tatsächlich so mäßig histologische Bilder, wo dann irgendwie zwei Punkte wo nicht sind. Und das muss man dann differenzieren. Und ich habe mit einem Freund für den Medizinertest gelernt und der war super gut drin. Der hat das alles direkt erkannt. Und ich glaube, das ist genau das, was Sie meinen, diese visuelle Fähigkeit, diese kleinen Unterschiede auch wahrzunehmen. Das ist sehr interessant. Fällt Ihnen spontan irgendein spannender oder verrückter Fall ein in Ihrer Karriere, den Sie total interessant finden und der Sie besonders geprägt hat?
Ja, also das hatten Sie mir ja schon als Vorfrage zugestellt und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und die Antwort ist nein. Also wir haben ja sehr, sehr viele Fälle, die wir über die Jahre täglich sehen. Und es gibt natürlich immer wieder großartige Fälle, über die man sich total freut. Zum Beispiel, wir hatten letzte Woche eine Blasenbiopsie eines älteren Patienten, der klinisch eine Rötung der Harnblasenschleimhaut hatte. Also der hatte Beschwerden, endoskopisch hat man reingeguckt in die Blase, sah, der hatte eine Rötung. Und eine Ursache für solche Rötungen sind flache Karzinome der Harnblase. Und das war dann auch die Frage des klinischen Kollegen, hat er hier so ein Karzinoma in situ, ein flaches Karzinom der Harnblase? Und da wurde eine Probe entnommen und die gute Nachricht war, das sah man auf einen Blick, nein, hat er nicht. Aber was hat er dann? Der hatte Gefäße, die so ein bisschen größer und gut durchblutet waren, darum auch die rote Farbe. Und darunter waren dann weitere dickwandige Gefäße mit einem Mantel aus homogenen, durchsichtigen, eosinophilen, also rötlichen Ablagerungen, die wir dann mit einer Spezialfärbung als sogenanntes Amyloid, das ist so eine fehlgefaltete Proteinstruktur, die im Krankenkörper entstehen kann, waren da solche Ablagerungen. Und um diese Ablagerung herum war da noch ein auffallendes lymphozytäres Infiltrat, also waren so weiße Blutkörperchen irgendwie vermehrt. Und der Fall wurde mir von einer Kollegin gezeigt. Sie hatte natürlich das Amyloid gesehen und war auch ganz begeistert, dass das so stark ausgeprägt war. Und da meinte ich, naja, aber die Lymphozyten sind auch komisch. Wir sollten die Lymphozyten noch weiter untersuchen. Dann haben wir das gemacht und festgestellt, der Patient hat eine chronisch-lymphatische Leukämie. Haben uns sehr gefreut, haben anschließend erfahren, dass diese Krankheit aber dem Kliniker längst bekannt war, seit vielen Jahren. Aber man hatte es nicht für nötig befunden, uns diese an sich wichtige Information mitzuteilen. Okay. Und dann haben wir aber trotzdem nochmal geguckt, weil Amyloid ist häufig assoziiert mit Erkrankungen von Plasmazellen und nicht unbedingt mit einfachen chronisch-lymphatischen Leukämien. Wir haben dann geschaut in der Literatur, was gibt es da? Und wir haben einige Fälle gefunden, aber sie sind eher selten. Und in der Harnblase gibt es noch keinen Fall, der da beschrieben worden wäre. Und daraufhin haben wir beschlossen, wir schreiben das mal als Fallbericht zusammen. Jetzt wird es also in Zukunft dann den ersten Fall einer Amyloidose mit einer CLL-Infiltration in der Harnblase geben. Ja. Sowas, das sind so Fälle, da freut man sich dran. Ich glaube, das ist schon eine sehr nerdige Freude, das gebe ich zu. Ja, und ansonsten die Fälle, die einen natürlich besonders betreffen oder besonders nachdenklich machen, sind natürlich immer Fälle, wenn man sieht, dass irgendwo was schiefgelaufen ist. Ja, dass irgendwie eine falsche Diagnose gestellt wurde, die dann Konsequenzen hatte für einen Patienten. Und das muss noch nicht mal im eigenen Haus sein. Man ist ja auch als Gutachter dann häufig vor Gericht dann gefragt, um dann eben andere Kollegen zu bewerten und deren Arbeit nochmal nachzusehen. Und man bekommt dann auch mit der Erfahrung eine große Demut auch vor dem Fach, weil es einfach doch riesengroß ist, riesenkomplex ist. Und man dann eben manchmal auch fehlgehen kann in seiner Einschätzung. Ja, und wenn man dann so einen Fall sieht, das geht einem dann schon manchmal auch nah.
Wenn ich jetzt meinen Facharzt in der Pathologie abgeschlossen habe, was für Möglichkeiten habe ich dann im Prinzip weiter zu arbeiten? Also ich kann im Krankenhaus arbeiten, ich kann wahrscheinlich viele gehen wahrscheinlich auch in die Forschung, beziehungsweise das, was Sie machen, ist ja wahrscheinlich eine Verbindung aus
Krankenversorgung, Lehre und Forschung, der klassische Dreiklang der akademischen Professur. Sie haben alle Möglichkeiten als Pathologe anschließend. Wir haben viel zu wenig Pathologen, das heißt, man wird sich nach ihnen ein Bein ausreißen, ja, was ja nicht schlecht ist. Das eröffnet einem viele Optionen. Sie können in einer Praxis arbeiten, angestellt oder niedergelassen als Teilhaber, haben dort eigentlich das ganze Spektrum der modernen diagnostischen Methoden, die man auch im Krankenhaus findet. Die Praxen sind in der Regel sehr gut ausgestattet und sie arbeiten dort weitgehend autonom. Da liegt natürlich der Schwerpunkt auf der Krankenversorgung. Dann haben sie dann am Tag ihre, ich weiß es nicht, 100, 150 Fälle und die müssen dann eben im Laufe des Tages fertig werden. Am nächsten Tag geht es dann wieder von vorne los. Und viele Leute finden das auch, ich meine, es ist eine anspruchsvolle Arbeit, diese diagnostische Arbeit. Insofern ist das allein schon auch für viele sehr befriedigend. Wenn man noch Spaß an der Weiterentwicklung des Fachs hat, dann ist man doch gut beraten, eher an der Universität noch ein bisschen zu bleiben, selber zu forschen. Und was mir einfach auch Spaß macht, ist tatsächlich diese Lehrerrolle. Ja, dass ich sehe, dass man über die Jahre hinweg dann noch einige Fachärzte zu Fachärzten gemacht hat, ja, oder eben Novizen zu Fachärzten gemacht hat. Und das ist auch ganz befriedigend, wenn man irgendwie sieht, da fängt jemand als Anfänger an. Und nach wenigen Jahren ist das ein Kollege, mit dem man sich doch so annähernd auf Augenhöhe, ich meine, klar, der Erfahrungsunterschied, der ist nicht wettzumachen, aber trotzdem auf Augenhöhe unterhalten kann. Und dann kommt ja auch, wenn man so länger dabei ist, hinzu, dass sich die Klassifikationen in allen Organsystemen und Krankheiten ständig und immer schneller zu ändern scheinen und dass oftmals dann die jungen Fachärzte natürlich diese ganzen Klassifikationen aus dem FF gelernt haben und man dann als Älterer, der zwar die Läsion alle mal gesehen hat, aber mit der Klassifikation vielleicht nicht mehr in allen Bereichen der Pathologie so ganz à jour ist, von den Jüngeren auch lernen kann. Also das ist, glaube ich, so ein Geben und Nehmen. Und das finde ich jetzt für mich besonders, positiv. Aber Sie können, also um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, in der Praxis arbeiten, Sie können im Universitätsspital, also Krankenhaus arbeiten, Sie können aber auch in nicht-universitären Krankenhäusern als Pathologe, als leitender Pathologe arbeiten. Oder Sie gehen tatsächlich als Pathologe in die Forschung und die Pathologie ist ja so ein Mittelding zwischen einem rein klinischen und einem wissenschaftlichen Fach. Sie haben hier schon mehr Möglichkeiten, gewebebasierte Forschung zu betreiben als andere Disziplinen. Insofern auch die Pharmaindustrie ist immer sehr daran interessiert, Pathologen eine neue Heimstatt zu bieten.
Das hätte ich jetzt auch gefragt, ob das...
ist tatsächlich so, ja.
Welche aktuellen Forschungs- und technologischen Fortschritte gibt es, die besonders spannend oder vielversprechend sind in Ihrem Fach?
Ja, in den letzten 10 Jahren war es die Sequenzierung, die immer schneller, immer höheren Durchsatz einem ermöglicht hat, die Tumoren auch auf genomischer Ebene besser zu klassifizieren und zu verstehen. Und diese Entwicklung setzt sich weiter fort. Also die personalisierte Medizin, die jetzt nicht nur die histologische Klassifikation von Tumoren nutzt, sondern eben auch das genomische Setup eines Tumors verstehen möchte, um dann ganz gezielt den Tumor in seiner, ich sag mal, molekularen Achillesferse zu treffen. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung, die sich, wie gesagt, fortsetzt. Und die andere Entwicklung, die gerade so anfängt, ist die Digitalisierung. Wir haben ja bisher immer noch mit klassischen Mikroskopen und Glasobjektträgern letztendlich genauso gearbeitet wie vor 150 Jahren. Ja, nur dass die Mikroskope natürlich moderner, leistungsfähiger sind und so weiter und so fort. Aber es hat sich an sich vom Prinzip her nicht geändert. Und das ändert sich gerade durch die Möglichkeit, diese Objektträger zu scannen und digital zu verarbeiten. Und da ist natürlich dann der Schritt schnell auch bei der künstlichen Intelligenz, dass die Mustererkennung, die der Mensch macht, dann auch mehr und mehr von Maschinen übernommen wird. Und man ja für spezielle Fragestellungen, die Graduierung von Tumoren, die Einteilung von Tumor- und Normalarealen in einem Gewebe, dass man sowas zunehmend auch durch Computer sich vorscreenen lassen kann und man dann als Pathologe das dann absegnet. Wir werden oft gefragt, wie lange braucht es euch noch? Ja, weil die KI, die wird euch doch überrollen und in 3 Jahren seid ihr alle überflüssig. Es ist interessant, dass immer alle möglichen Leute das Fach überflüssig machen wollen, weil diese Vorhersagen, die gibt es eigentlich so lange, wie ich in dem Fach bin. Da gab es ja verschiedene technologische Entwicklungen, die DNA-Arrays Ende der 90er, die Sequenzierung Nuller- und Zehnerjahre und jetzt die Digitalisierung. Ich glaube, bisher haben wir alle Techniken integriert. Und ich denke, mit der Digitalisierung wird es genauso laufen. Also wir werden diese Techniken nutzen und ja, wie ich auch in der Vorlesung schon berichtete, der Pathologe mit digitalen Tools wird natürlich schneller, leistungsfähiger, korrekter klassifizieren können und diagnostizieren können als der Pathologe ohne.
Ich finde es sehr interessant, dass Sie gesagt haben, dass es auch früher schon diese Aussagen gab bezüglich, dass man Pathologen irgendwann nicht mehr brauchen wird und dass es nach wie vor nicht dazu gekommen ist. Das ist eine sehr interessante Sichtweise, finde ich, auch dazu. Und da stimme ich Ihnen auch vollkommen zu, dass das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das Fach nicht mehr geben wird. Aber wie Sie auch meinten, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die künstliche Intelligenz im Prinzip ein Vorscreening macht, wenn man so sagen will, ja. Und dass der Pathologe das dann im Endeffekt da drüber schaut und das nochmal durch sein Fachwissen bestätigen kann, ob das so stimmt oder nicht, was ja sehr hilfreich auch sein kann. Im Anschluss daran würde ich Sie gerne fragen, was Chancen und Hürden für das Fach in der Zukunft sind, vor allem im Hinblick auf Studierende, die eventuell vorhaben, in die Fachrichtung zu gehen.
Ich denke, die Digitalisierung, die bietet tatsächlich Chancen, das Arbeitsleben grundsätzlich zu ändern, weil wir nicht mehr an den Arbeitsplatz mit dem fest installierten Mikroskop gebunden sind. Und ich meine, Mikroskop ist ja doch relativ teuer. Ja, also so ein einfaches Schülermikroskop, das ist ja nicht das, was wir hier benutzen, sondern unsere Mikroskope kosten dann irgendwie im Schnitt 5.000 bis 10.000 Euro, so in der Einstiegsvariante. Und wenn Sie jetzt aber am Monitor mit einem guten Computer und einem guten Monitor und einer schnellen Internetverbindung letztendlich von überall auf der Erde Ihre Objektträger begutachten können, dann trägt das natürlich zu einer erheblichen Flexibilisierung der Arbeit bei. Ja, also ich denke jetzt auch an Kollegen, die gerne reisen zum Beispiel und sagen, so, ich will jetzt hier nur noch halbtags arbeiten und 4 Stunden am Tag hänge ich mich ans Netz und mache Fälle. Ist momentan noch ein Modell, was wenig gelebt wird. Ich kenne eine Kollegin, die macht das so annähernd so, dass die über mehrere Pathologieportale da ihre Arbeitsleistung anbietet und ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mehr wird und auch ganz lebenspraktisch. Wir haben ja jetzt in der Pandemie gesehen, dass das Vorteile haben kann, wenn die Leute von zu Hause aus arbeiten können. Ja, das immer gut ist. Ich meine, zu Hause, da sieht man halt auch keinen anderen. Da fehlt einem vielleicht auch eine soziale Komponente, die man ja hier im Haus hat. Aber wenn man jetzt wirklich weggesperrt ist, weil man isoliert sein muss, ist natürlich das großartig. Und wenn ich jetzt auch an die zunehmend weiblichen Ärzte denke, die ja dann ihre Familienplanung oder ihre Familienaufgaben besser mit dem Beruf vereinbaren können, wenn sie von zu Hause aus arbeiten und die Pendelzeit vielleicht gar nicht mehr haben, ja, 1 Stunde hin und her und so weiter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch einige Probleme der Personalakquise etwas mildern wird. Ja, und ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Es wird auf jeden Fall die Flexibilität im Beruf extrem erhöhen.
Ja, ganz klar. Ja. Und da wir ja letztlich so ähnlich wie die Radiologen auch Bildergucker sind, ja, nur dass unsere Bilder eben deutlich komplexer und größer und höher aufgelöst sind. Das war ja auch so ein bisschen der Punkt, warum die Pathologie danach hinkte.
Würden das die Radiologen so bestätigen?
Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, Radiologen und Pathologen haben da relativ viel gemein und sind ja auch in der Regel, ich sag mal, Freunde, weil man doch sehr ähnlich arbeitet. Es geht um Mustererkennung. Bei uns ist die Datendichte, um mal so eine Zahl zu nennen, doch bei 20 Gigabyte für einen Objektträger. Wenn ich mir jetzt ein Prostatektomiepräparat anschaue, da haben Sie dann 60 Objektträger
vielleicht. Das summiert sich auf.
Ja, und da kommt einiges zusammen, nicht, was Sie da an Daten haben. Und ich glaube, die radiologischen Bilder bei aller hohen Auflösung sind immer noch ein bisschen kleiner. Und darum war da die Digitalisierung auch viel schneller umsetzbar als bei uns in der Pathologie. Ja, also das sind sicherlich Chancen. Hürden, wir brauchen ja gar nicht so sehr viele Leute, die sich für dieses Fach begeistern. Ich glaube, wenn sich 1% der Studierenden in jedem Jahrgang für dieses Fach am Ende entscheidet, dann wäre eigentlich schon die Kontinuität des Fachs gesichert. Ja, also es ist eine kleine Arztgruppe, ganz klar. Ja. Sie haben ja in Deutschland... Sie hatten schon gesagt, 1.800 oder rechnen wir mal groß, 2.000 Pathologen insgesamt. Das ist nicht viel. Und wir haben, was haben wir? Ich glaube, 200.000 Internisten, 200.000 Chirurgen. Also sieht man schon irgendwo mit dem 1% oder einem 0,5% kommen wir eigentlich schon relativ weit. Ja.
Was ich auch so interessant finde bei dem Fach ist, dass es ja auch unheimlich interdisziplinär ist.
Sehr, sehr. Ja, und wir verbringen ja viel Zeit in den interdisziplinären Tumorboards, wo wir die Fälle mit den klinisch tätigen Ärzten, mit den Radiologen, mit den Genetikern, ja, Pathologie und Genetik wächst da auch immer mehr zusammen. Gerade mit unserer Genetik hier vor Ort, Professor Nöten, sind wir einer der wenigen Standorte, die jetzt ab dem nächsten Jahr auch bei genom.de mitmachen, wo also jeder Patient irgendwann seinen Tumor vollständig sequenziert bekommen soll, und zwar sowohl auf der Keimbahnebene, das machen dann die Genetiker, als auch somatisch. Das heißt also, der Tumor soll dann sequenziert werden, und ich freue mich sehr, dass wir hier so eine gute Kooperation lokal haben. Das ist nicht überall so.
Eine spontane Frage noch. Glauben Sie, dass es eine Art Magic Bullet für Tumorzellen irgendwann geben wird?
Das war ja lange der Traum, dass man, wenn man nur lang genug sucht in der Welt der Onkologika, dann irgendwann das Pharmakon findet, was den Krebs als solchen abschafft. Aber die Frage ist ja, wenn man sich länger mit der Materie beschäftigt, zu einfach gestellt, weil es gibt nicht den Krebs, sondern es gibt eben sehr, sehr viele auch biologisch und molekular sehr unterschiedliche Krebserkrankungen. Und von daher denke ich mal, nein, wird es nicht geben, aber es wird für jede Krebserkrankung eine zunehmend bessere Analytik und eine zunehmend maßgeschneidetere Therapie geben. Und nicht immer laufen die Entwicklungen linear. Es kann sein, dass über 10, 20 Jahre bei irgendeiner Tumorentität sich relativ wenig tut und dann kommt auf einmal irgendeine Entdeckung, die einen Fortschritt bringt, den man eben 20 Jahre so nicht gesehen hat, und das ist dann so der große Sprung nach vorn. Und ich denke, wir werden jetzt auch in den nächsten 20 Jahren schon sehen, dass wir mehr und mehr Tumorerkrankungen, ich sag mal so ähnlich wie Diabetes, also als chronische Erkrankung vielleicht länger bei guter Qualität des Lebens für den Patienten führen können. Das ist zumindest meine Hoffnung. Es hat sich ja schon unglaublich viel getan in der Onkologie, gerade in den letzten 10 Jahren, die ganze Immunonkologie, dass man das Immunsystem des Menschen mehr nutzt, um das gezielt scharf zu schalten, damit das Immunsystem den Tumor eradiziert. Da gibt es teilweise ganz verblüffende Erfolge, aber auch nicht bei jedem. Und da muss man natürlich verstehen, bei wem wirkt es nicht. Da ist noch sehr, sehr viel Forschungsarbeit vor uns.
Ich würde Sie abschließend gern fragen, welchen Rat Sie Medizinstudierenden für die Wahl Ihres Facharztes oder generell mit auf den Weg geben würden.
Ja, das würde ich ganz allgemein formulieren. Schauen Sie sich möglichst viele Fächer an, bleiben Sie offen und folgen Sie Ihrem Herzen in der Hoffnung, dass irgendwann der richtige Beruf Sie ergreift.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Es freut mich sehr, mit Ihnen geredet zu haben. Ich fand es vor allen Dingen sehr schön, was Sie gesagt haben über Ihren Job, dass das in gewisser Weise auch Ihr Hobby ist und dass Sie total gerne einfach Ihren Beruf machen. Und es freut mich sehr, mit Ihnen geredet zu haben. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.